Hallo und herzlich willkommen zu Folge 6 von Zukunft Freiheit. Mein Name ist Sven Behnentreu und mir gegenüber sitzt wieder Colin Stamm.
Hi zusammen.
Und wir wollen heute über Multilateralismus sprechen, beziehungsweise im Speziellen über den G20-Gipfel, der jetzt vor kurzem zu Ende gegangen ist und was man daraus so ablesen kann, was da abgelaufen ist und vor allem, was sind die G20 eigentlich, warum gibt's die, wo kommen die her? Denn diese multilateralen Formate, die kennen wir zwar alle, haben wir alle schon mal irgendwie gehört, mindestens wenn sie stattfinden in den Tagesthemen oder in der Tagesschau, aber meistens wissen wir gar nicht, wo da eigentlich der Ursprung liegt. Und da gibt euch Colin jetzt mal einen kurzen Überblick.
Ja, sehr gerne. Da wollen wir einmal einen kleinen Rückblick wagen, wie das alles angefangen hat. Gegründet am 26. September 99, noch knapp vor der Jahrtausendwende. Das war eine Reaktion eigentlich auf wirtschaftliche Instabilität und Finanzinstabilität, aber eher auf dem asiatischen Kontinent. Und die Idee dahinter war, man sucht quasi ein Format, in dem sich vor allem Finanzminister, Finanzministerinnen und Finanzminister und die Notenbankchefs zusammentun, der großen Industrie- und Schwellenländer, um darüber zu beraten, wie man nachhaltig wirtschaften, nachhaltig haushalten kann, um international Stabilität zu fördern im wirtschaftlichen Bereich. Und das war so die Gründungsabsicht dieser Institution, ja. Und damals bestand die G20 aus 19 Ländern plus der EU, die auch einen Vertreter schicken. Mittlerweile das Ganze nochmal erweitert um die Afrikanische Union seit 2 Jahren. Aber so hat das Ganze angefangen, war eigentlich halt ein, wie gesagt, Ministertreffen und ein Treffen der Notenbankchefs. Und 9 Jahre später, 2008, hat man das Ganze dann etwas gehoben in der Ebene der Personen, die sich da treffen. Und seitdem ist es auch vor allem ein Treffen der Staats- und Regierungschefs, was jährlich stattfindet zu unterschiedlichsten Krisenthemen, ja, sei es Corona-Pandemie, sei es der syrische Bürgerkrieg, das Atomwaffenprogramm des Iran war schon mal Thema, aber genauso auch natürlich vor allem die Finanzkrise von 2008. Und meistens gibt es in diesen, ja, bei diesen Veranstaltungen immer sowas wie ein Abschlusskommuniqué, das ist quasi eine gemeinsame Erklärung nach diesem Treffen. Es gab 2009 mal eins, das hieß Financial Stability Board, wo es darum ging, ja, internationales Finanzsystem, wie können wir das stabilisieren. Es gab 2021 mal was, wo es um Global Minimum Corporate Tax, also um globale Mindestbesteuerung von Unternehmen ging. Und das ist quasi die Erklärung, die meistens diese Treffen dann am Ende abrundet, sofern man eine Einigung findet. Und der Vorsitz dieses informellen Treffens wechselt jedes Jahr. Deutschland war auch ja mal, hatte den Vorsitz inne, unter anderem ja 2017, wo das in Hamburg stattfand, wie wir uns auch erinnern, mit einigen Gewaltausschreitungen in diesem Zusammenhang. Und dieses Jahr, 2025, hat den Vorsitz Südafrika inne. Und entsprechend fand das erste Treffen jetzt in Johannesburg statt. Das erste Mal, glaube ich, sogar auf dem afrikanischen Kontinent, wenn ich mich nicht irre.
Genau.
Und dann wollen wir einmal quasi den Sprung ins Heute wagen. Das Treffen in Johannesburg, was wissen wir dazu? Wer hat überhaupt teilgenommen? Also vielleicht kannst du uns da mal kurz einen kurzen Einblick geben, Sven.
Ja, auf jeden Fall weniger Leute als üblich, denn wie du gerade schon angesprochen hattest, die G20-Gruppe, die ist ja in den letzten Jahren ja auch immer weiter angewachsen. Also es gibt zum Beispiel, Spanien ist mittlerweile ständiger Gast. In diesem Jahr war auch zum Beispiel dabei Vereinigte Arabische Emirate, Kanada. Also es gibt ja immer, es gibt auch viele Gäste, die permanent oder regelmäßig an den Treffen teilnehmen. Und damit hat sich das G20-Treffen eigentlich zu einem der wichtigsten multilateralen Foren entwickelt, die wir so haben. Ne? Also mittlerweile, also diese G20-Staaten repräsentieren ja auch 2/3 der Weltbevölkerung, das ist 85% des weltweiten Bruttoinlandsprodukts wird da repräsentiert. Und das wichtigste Land war da ja auch eigentlich immer die USA, die ja auch lange diese multilateralen Foren mit geprägt haben. Und die haben in diesem Jahr das Ganze zum ersten Mal komplett boykottiert. Und das hat verschiedene Gründe. Also auf der einen Seite hatte Trump jetzt ja eh schon einen gewissen Streit mit Südafrika immer mal wieder gehabt. Da ging es dann auch einmal um Handelsvereinbarungen. Dann aber auch eben diese Vorwürfe, es gäbe in Südafrika ein Genozid an weißen Farmern. Das Ganze kommt ja so ein bisschen aus so einer rechten Verschwörungsbubble. Das hat jetzt eben dazu geführt, dass die USA das Treffen eben komplett boykottiert haben. Ein paar andere Staaten haben auch nicht ihre höchsten Vertreter geschickt. Also insgesamt waren dieses Mal nur 13 Spitzenvertreter da, also Staats- oder Regierungschefs. Argentinien war zum Beispiel nicht dabei, Mexiko auch nicht. Und China hat auch nicht mit Xi Jinping teilgenommen, sondern nur, in Anführungszeichen, nur mit Li Qiang, der ja Premierminister von China ist, der jetzt aber auch eben das Nicht-Teilnehmen der USA dafür genutzt hat, China da jetzt nochmal als Garanten für den Multilateralismus darzustellen, also geworben hat dafür, dass man mehr Solidarität und für Freihandel einsteht, und eben diese multilateralen Foren weiterhin nutzt. Jetzt sind wir in Südafrika, du hattest es gerade schon angesprochen, zum ersten Mal auf dem afrikanischen Kontinent. Friedrich Merz war auch da mit Lars Klingbeil. Also er hat das Forum jetzt schon genutzt, um da auch wieder auf internationaler Bühne wieder stattzufinden. Ich weiß nicht, Colin, was denkst du denn? Hat er sich da jetzt besser zurechtgefunden als noch vor ein paar Tagen in Belém in Brasilien?
An die Aussage erinnern wir uns, glaube ich, auch noch alle ganz gut, ne? Also diese typisch Merz'sche Eigenschaft schon fast, manchmal Dinge halt zu sagen, die im Nachhinein wirklich ein Boomerang werden. Und diese Aussage über Belém, wo das Treffen stattgefunden hat bezüglich der COP30, war es ja, glaube ich, zu Klimaschutz, direkt an der Grenze zum Amazonas. Das hat sehr viel Unbehagen ausgelöst in Brasilien. Soweit ich weiß, jetzt im Rahmen von G20 hatte, glaube ich, auch mit Lula hat er sogar ausgemacht, dass sie irgendwann mal tanzen gehen wollen das nächste Mal, wenn er in Brasilien ist. Also er hat versucht, die Wogen zu glätten und das mit Humor zu nehmen. Ich glaube, allzu schlimm war es nicht, aber es war natürlich trotzdem keine schöne Geschichte. Jetzt aktuell, ich glaube, er hat eine ganz gute Figur gemacht. Das Ganze auch primär deswegen, weil er findet sich jetzt wieder in einer Rolle wieder, die er eigentlich ganz gut kann, die er aber nicht nur einnehmen wollte. Ja, er sieht sich in dieser Rolle als Außenkanzler. Jetzt macht er wieder mehr Außenpolitik als der eigene Außenminister. Aber er war zum Beispiel der Einzige, der, bevor er zum G20-Gipfel geflogen ist, noch Freitagabend kurz vor Abflug ein Telefonat, also der einzige europäische Staats- bzw. Regierungschef, der noch ein Telefonat mit Donald Trump hatte. Und weder Macron noch Keir Starmer noch sonst wer aus der EU hat diese Möglichkeit bekommen, denn auch wenn die USA natürlich nicht da sind und gar nicht mal, ja, die Abwesenheit der USA gar nicht mal so ein großes Thema war, war es natürlich trotzdem gut, dass sich Friedrich Merz, der Kanzler, dann mit Donald Trump nochmal kurz geschlossen hat vorher und dass es da ein Gespräch gab. Und dann auf das zentrale Thema, was auch noch da besprochen wurde, kommen wir später noch zurück. Aber ich glaube, so seine Figur war, die er da gemacht hat, wirklich ganz gut. Also er hat sich wieder in dieser Rolle wiedergefunden, die er eigentlich sehr gut ausfüllt und wo alle sehr positiv überrascht waren am Anfang seiner Amtszeit, wie sehr er in der Außenpolitik sich beheimatet fühlt und das entsprechend auch alles mit Leben füllen kann, was ihm innenpolitisch oft eher weniger gelungen ist und aktuell auch nicht so wirklich gelingt. Und von daher, ich bin positiv überrascht mal wieder, ja. Ganz im Gegensatz dazu, wie das dann, ja, die Aussage über Brasilien, er hat sich danach, glaube ich, wieder sehr gut gefangen, weil das ist ihm selber bewusst geworden, dass das nicht das Gelbe vom Ei war, Aber jetzt G20 war wieder ein sehr souveräner Auftritt.
Ja, man hatte auch den Eindruck, also ich zumindest, dass man sich hier jetzt auch nochmal wesentlich stärker darum bemüht hat, eben die Partnerschaft gerade mit den afrikanischen Staaten ja nochmal zu stärken und da eben auch die Partnerschaft nochmal ein Stück weit auf die nächste Stufe zu heben. Jetzt direkt im Anschluss findet ja auch der EU-AU-Gipfel statt in Angola. Und das Abschlussstatement von März zum G20-Gipfel hat jetzt ja auch nochmal den Fokus darauf gelegt, dass man eben gerade die Partnerschaft mit den afrikanischen Staaten stärken möchte. Also da eben nochmal angesprochen, ja, einmal den Freihandel zu stärken, gerade mit der sich entwickelnden Freihandelszone in Afrika. Ja, bei Krisendiplomatie enger zusammenarbeiten und eben so insgesamt die internationale Ordnung wieder zu stärken. Also da versucht man eben schon trotz der Abwesenheit der USA den Multilateralismus oder eben die Institution des Multilateralismus, ja, ich will nicht sagen am Leben zu halten, aber mit den Partnern zumindest mit Leben zu füllen. Das hat man jetzt auch zum Beispiel an der Abschlusserklärung gesehen. Also nach dem G20-Gipfel gibt es ja eigentlich mal eine offizielle Abschlusserklärung. Die USA haben sich jetzt natürlich gegen gewehrt, dass es da eine offizielle Abschlusserklärung gibt, ohne die USA. Also gab es so eine Art Stellungnahme, die dann einfach nur hieß Erklärung der Staats- und Regierungschefs. Und da hat man sich eben dann nochmal auf eben ja, gemeinsame Punkte geeinigt. Und da, finde ich, kann man schon ablesen, dass auch ohne die USA Multilateralismus auf jeden Fall funktionieren kann. Oder siehst du das anders?
Nee, ich sehe das genauso. Vor allem, wenn man einen Tag vor dem Gipfel noch schaut, von der Leyen ist als Kommissionspräsidentin der EU auch schon nach Südafrika geflogen, also bevor der Gipfel überhaupt gestartet war, und hat sich mit dem Präsidenten Südafrikas, Cyril Ramaphosa, noch getroffen. Und da ging es nicht um die Themen der G20, sondern erstmal um Rohstoffabkommen zwischen Südafrika und der EU. Also die EU ist sich auch der Lage bewusst, wie wichtig zum Beispiel der afrikanische Kontinent und auch Südafrika zum Beispiel für eine strategische Autonomie der EU sind, gerade wenn es um das Thema seltene Erden, Edelmetalle und so weiter geht. Es gibt eine Schätzung vom US Geological Institute, was schätzt, dass knapp 3/4 der weltweit seltenen Erden und Platinmetalle sich in der Erde von Südafrika verbergen. Das heißt, eine enorme Menge an seltenen Erden, die gerade für uns relevant wird, um zum Beispiel Autonomie wieder aufzubauen, weniger abhängig zu werden von einzelnen Staaten, wie zum Beispiel China. Und das war strategisch sehr klug, dass jetzt von der Leyen schon im Vorhinein vom G20-Gipfel darüber gefahren ist, um einmal strategische Partnerschaft zu betonen. Sie haben auch ein Abkommen darüber beschlossen, dass sie in diesem Bereich vermehrt zusammenarbeiten wollen. Also ich glaube, die EU findet auch gerade im Rahmen dieses Rückzugs der USA aus der Außenpolitik zu einer wirklich deutlich stärkeren Rolle, ihre eigenen Interessen auch im internationalen Dialog zu betonen, und findet jetzt eine Art außenpolitisches Standing, was sie eigentlich will und wie man das Ganze durchsetzt. Und das war zum Beispiel ein positives Beispiel davon, wie man wirklich geschickt klug Außenpolitik macht, ohne sich von diesen ja wirklichen globalen Turbulenzen, die von Leuten wie Trump ausgehen, beeinflussen oder irritieren zu lassen. Und deswegen, das hat man souverän gelöst, eine G20-Gipfel und die Organisation drumherum für solche Dinge sehr gut genutzt. Also das fand ich sehr erstaunlich und eine Sache, die man positiv hervorheben muss.
Ja, absolut. Man muss auch noch mal ein bisschen den Schwenk Richtung China machen, die ja durchaus auch eigene Bestrebungen haben, eben eigene Foren zu etablieren. Ne? Also wir haben ja in diesem Jahr auch gesehen, dass das SCO-Forum, also Shanghai Cooperation Organization, genau so heißt es, dass das so groß war, wie es auch noch nie war. Also so viele teilnehmende Nationen, die nach China gekommen sind. Da wurden eben auch Finanzierungsvereinbarungen getroffen. Also parallel zu diesen westlich geprägten Foren gibt es auch zunehmend Foren aus den eben aus China heraus. Trotzdem nimmt China sowohl auch noch an den eben am G20-Gipfel teil, und auch alle anderen Staaten haben immer noch ein Interesse daran, dass eben diese Foren auch weiter funktionieren. Ja, bleiben wir noch mal kurz bei China. Du hast es gerade angesprochen, das Thema seltene Erden. Wir haben auf der einen Seite gerade eine extreme Dominanz in der Produktion bei China. Wir haben aber auch ein extremes Potenzial bei Afrika oder in vielen afrikanischen Staaten. Jetzt haben wir auf der einen Seite gesehen, Friedrich Merz spricht sich dafür aus, vor allem die Kooperation mit Afrika auszubauen. Lars Klingbeil auf der anderen Seite flog erst vor kurzem nach China, um da nochmal eben neue Zusagen abzuholen aus China, um wieder an seltene Erden zu kommen. Es gab da ja Ausfuhrbeschränkungen gegenüber auch deutschen Unternehmen. Was meinst du, ist es darin begründet, dass da in der SPD und in der CDU unterschiedliche ideologische Vorstellungen von Außenpolitik herrschen, oder spielen Lars Klingbeil und Friedrich Merz da sehr geschickt Good Cop, Bad Cop?
Also ich glaube, dass das Ganze, das ist nicht unabgesprochen, natürlich nicht. Natürlich hat auch die Union eine andere Betonung, was Außenpolitik angeht und wie sie das versteht, wie die SPD. Aber die Regierung und auch die Vorgängerregierung, die Ampel auch schon, haben ja verstanden, dass zum Beispiel bezüglich China die Coupling halt keine, dass es nicht möglich ist, zumindest nicht in der nahen oder etwas näheren Zukunft, sondern dass es immer um De-Risking geht. Und das heißt natürlich, neben neuen Partnerschaften mit Afrika und Südafrika auch suchen, auch ein gutes Verhältnis mit China möglichst aufrechtzuerhalten. Und von daher finde ich es durchaus sinnvoll, dass natürlich auch der Finanzminister Lars Klingbeil dann nach China fährt und dort die guten Beziehungen wieder einen guten Kommunikationsdraht versucht herzustellen oder zu behalten, weil das ja auch im Interesse einfach der Wirtschaft unseres Landes ist, was, finde ich, ja nicht im Kontrast dazu steht, quasi gleichzeitig uns gute Verhältnisse in etliche afrikanische Länder zu sichern, sondern das Ganze kann man ja mehrgleisig fahren, diese außenpolitischen Beziehungen möglichst mit vielen Ländern halt gut klarzukommen, weil wir nichts davon haben, wenn wir außenpolitisch uns Freunde und Feinde absichtlich aussuchen, sondern Außenpolitik wirklich als rationale betrachten, also möglichst mit jedem Land gemeinsame Interessen versuchen zu finden. Und wenn der Finanzminister dafür nach China fährt, um den guten Draht dahin zu pflegen, ist das ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit, in etlichen Streitfragen, wie du es genannt hast, bei Exportkontrollen bezüglich seltenen Erden, wenn es um kritische, um bestimmte Technologien geht, die vor allem China exportiert, da wollen wir gar nicht reden über zum Beispiel erneuerbare Energien, Solarpanels und solche Dinge, wo wir auch enorm abhängig sind von China mittlerweile, da diesen guten Draht zu suchen und gleichzeitig eine Möglichkeit zum über diese Kommunikationswege zu finden in Fragen wie Taiwan, Sicherheit im südchinesischen Meer, bezüglich Afrika, über auch dort mit durch die Kooperation mit den Ländern auch zu gucken, okay, welche anderen Großmächte üben Einfluss auf dem Kontinent aus, wie kann die EU dann ein Player sein und durch die Zusammenarbeit viele andere Dinge, ja, wie Rechtsstaatlichkeit oder so, wirklich nach vorne bringen und fördern, finde ich Außenpolitik mit dieser Rationale oder dieser Maxime eigentlich sehr gut. Von daher sehe ich da jetzt primär nicht den Widerspruch.
Okay, kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema, dem G20-Gipfel.
Kleiner Schwenk.
Ganz kleiner Schwenk. Du hattest es ja schon angesprochen, also das G20-Treffen kommt ja eigentlich aus dieser Finanzminister-Ecke. Da haben wir ja eben nicht nur einmal im Jahr, dass alle Regierungschefs zusammenkommen, sondern es gibt ja auch nochmal das Finanzministertreffen. Das gab es dieses Jahr im Juli. Aber wie kommen da denn eigentlich diese Entscheidungen zustande? Es gibt da ja einmal diesen Finanztrack, dann gibt es ja noch diese Sherpas. Kannst du uns da nochmal ein bisschen abholen, wie das denn eigentlich alles so dahinter den Kulissen abläuft?
Ja, gerne. Es gibt, ich erinnere mich an diesen wunderbaren Spruch, wie heißt das, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Und,
hört sich nach Parteiarbeit
so,
an, ja.
So könnte man meinen. Und bei der G20 natürlich gibt es da enorm viele Themen, wo nicht der Staats- oder das, der Regierungschef oder die Regierungschefin oder der Minister alles selber verhandeln kann. Und von daher gibt es, sage ich mal, vor allem zwei Bereiche. Du hast sie angesprochen. Es gibt, wenn wir gleich vor allem über das über das Statement sprechen wollen, was jetzt in Johannesburg verabschiedet wurde, auch mit was da drin steht, muss man wissen, dass es quasi einen Finance Track gibt. Das ist der Teil in G20, eine Kollektion von Arbeitsgruppen, die auch als erstes seit der Gründung bestand. Die kümmert sich, wie der Name schon sagt, vor allem um Fragen der Finanzen. Da geht es um Investitionen, da geht es um Steuern, da geht es um Infrastruktur und solche Geschichten. Und darunter gibt es dann verschiedene Arbeitsgruppen, die sich mit bestimmten Themen befassen. Ja, eine Arbeitsgruppe zum Beispiel Infrastruktur und Investitionen, eine Arbeitsgruppe internationales Finanzsystem. Und dann gibt es auf der anderen Seite den sogenannten Sherpa-Track, der ist noch gar nicht so alt. Da geht es vor allem um Vertreter der Staatsoberhäupter, leiten oder koordinieren die Arbeit in diesen Sherpa-Tracks. Und da geht es vor allem um Bereiche wie Arbeitsmarkt, Energiepolitik, Wirtschaftspolitik, Antikorruptionsmaßnahmen zählen auch dazu. Und genauso gibt es da auch Arbeitsgruppen und Arbeitsgemeinschaften. Ja, das sind zum Beispiel Sachen wie eine Arbeitsgruppe oder eine Arbeitsgruppe für Beschäftigung, aber auch eine Arbeitsgruppe für nachhaltige Energien gibt es zum Beispiel auch. Und diese beiden Stränge laufen parallel und am Ende werden dann da die Inhalte primär ausverhandelt und es gibt dann dieses Abschlusskommuniqué, heißt das, am Ende eines Gipfels. Wobei man sagen muss, diese Vorbereitungen finden ja nicht nur an diesem einen Wochenende statt, wo dieser G20-Gipfel mit den Staats- und Regierungschefs stattfindet, sondern das findet über das gesamte Jahr immer wieder Treffen. Du hast schon gesagt, Finanzminister treffen sich, Minister anderer Ressorts treffen sich auch, ja, ob es jetzt Arbeitsmarkt- und Landwirtschaftspolitik sind oder deren Vertreter. Und da werden dann diese Teile für das oder diese Abschnitte für das Abschlussstatement verfasst und am Ende steht dann dieses Kommuniqué, dieses Abschlusskommuniqué, eine gemeinsame Erklärung, optimalerweise auch nicht immer, am Ende dieses Wochenendes. Und genau, so dieses Jahr gab es keine richtige Abschlusserklärung, sondern ich glaube, du hast es eben schon angesprochen, sondern nur ein Statement. So als kleiner Seitenhieb, dieses Statement hieß, hat man ja trotz dessen, obwohl es nur ein Statement ist, weil die USA ja nicht anwesend waren und damit nicht zustimmen konnten, trotzdem betitelt mit Erklärung der Staats- und Regierungschefs. Also so ein bisschen nach dem Motto, soll schon eine Erklärung sein, geht aber nicht. Die USA sind ja nicht da, es ist ein Statement, aber der Titel heißt Erklärung der Staats- und Regierungschefs. Und wo können wir vielleicht einmal drüber reden, was haben sie denn diesmal beschlossen? Also was ist aus diesen Arbeitsgruppen rausgekommen, was dann Staats- und Regierungschefs später beschlossen haben dieses Mal?
Ja, eines der wichtigsten Themen, wie eigentlich auch in den letzten Jahren, ist das Thema Verschuldung. Also wir haben ja immer noch einige Staaten, die extrem hoch verschuldet sind. Das sind vor allem Staaten, die zu den Low-Income-Ländern gehören. Also um das mal in Zahlen zu setzen, wir haben auf der Welt 3,4 Milliarden Menschen, die in Staaten leben, die jedes Jahr mehr Geld für Zinsen ausgeben müssen, als sie für Bildung ausgeben. Und das sind
eine Menge.
Das sind genau das. Da haben wir in den letzten Jahren auch eben eine Verschiebung gesehen. Die westlichen Staaten sind schon ein Stück weit davon abgerückt, diesen Staaten immer weiter Schulden zu gewähren. Eingesprungen sind allerdings dann private Geldgeber und nicht zuletzt auch China, dass sich viele von diesen Verschuldungen dann auch absichern lässt mit eben Rohstofflieferungen oder anderen Sicherheiten. Der IWF hat jetzt zuletzt festgestellt, dass insgesamt 33 Länder von einer Zahlungsunfähigkeit bedroht sind. Dazu zählen eben Länder wie auch zum Beispiel Sambia, das ja relativ zentral in Afrika liegt und auch eben sehr rohstoffreich ist. Und insgesamt hat sich damit die Zahl von den Staaten, also von diesen Low-Income-Staaten, die eben hohes Risiko haben, in die Zahlungsunfähigkeit zu raten, von 2015 30% auf heute 60% erhöht. Also wir hatten in der Zwischenzeit natürlich ja auch enorme wirtschaftliche Schwierigkeiten, auch mit Corona etc., Ukraine-Krieg. Also da hat sich doch nochmal einiges zum Schlechteren für viele Staaten verschoben. Insofern ist es jetzt auch nach wie vor immer noch ein wichtiges Anliegen, dass man da bei der Entschuldung unterstützt. Das ist ja das, was man ein Stück weit auch unter internationaler Solidarität versteht. Sind vor allem ja auch die westlichen Staaten auch interessiert, um eben die internationale Finanzarchitektur ja auch langfristig stabil zu halten. Und da möchte man jetzt eben neue Instrumente schaffen, wie man da eben besser unterstützen kann, ne? Also man hat zwar auch 2015 schon mal, oder war das 2015, mit dem Common Framework ein Instrument geschaffen, wie man eben hochverschuldeten Staaten bei der Entschuldung hilft. Hat bei einigen Staaten auch geholfen, allerdings gab es auch Schwierigkeiten, weil natürlich war damit auch verbunden, dass man Steuern erhöhen musste, Ausgaben enorm kürzen musste und ja, für eine Regierung ist das immer erstmal unbequem, gerade wenn man ja auch bei der eigenen Bevölkerung das auch nochmal erklären muss.
Macht einen nicht beliebt.
Das macht einen selten beliebt, wenn man kürzt und Steuern erhöht. Genau, deswegen ist das auf jeden Fall eine wichtige Instrumente, die man da nochmal neu implementieren möchte. Und dazu muss man auch sagen, den einen Punkt mache ich noch, dann gebe ich mit einer Frage an dich zurück. Generell kann man auch sagen, Vereinbarungen, die man bei den G20 trifft, sind in der Regel auch erfolgreich. Ne? Also da gibt es ja auch Studien darüber, wie viel von dem, was man sich da vorgenommen hat, wird denn eigentlich umgesetzt. Ne? Weil häufig macht man einen Gipfel und einigt sich auf was und am Ende passiert dann doch nichts. Aber bei den G20-Maßnahmen, bei denen man sich darauf einigt, da wären es tatsächlich 70%± von den vereinbarten Maßnahmen, die da auch dann umgesetzt werden. Und das finde ich ist eigentlich schon eine beachtliche Zahl, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass man da immer sehr viel Vorbereitung mit reinsteckt und da eben sehr viele Stakeholder mit an Bord hat. Genau, und dann einmal der Ball zurück an dich. Ukraine, das ist ja, glaube ich, gerade auch ein großes Thema. Kam das auch vor in der Abschlusserklärung?
Neben vielen anderen Dingen eigentlich auch. Es war zentrales Thema auch auf diesem Gipfel. In der Abschlusserklärung selber findet es verhältnismäßig dafür erstaunlich wenig Platz. In diesem Statement kommt es einmal vor. Da wird der Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilt, aber Putin wird zum Beispiel nicht beim Namen genannt. Es gibt andere Themen, die deutlich mehr Gewicht haben in dem Statement. Du hast es angesprochen, es geht um die Finanzstabilität, es geht um Reformierung des UN-Sicherheitsrates zum Beispiel. Natürlich alles auch mit Hinblick auf dieses Thema, aber auch zum Beispiel in der Klimawandel und Klimaschutzmaßnahmen für den globalen Süden, wie man den unterstützt, auch finanziell, war ein großes Thema, hat viel Platz eingenommen. Eine nachhaltige Industriepolitik, wie man Arbeitsplätze sichern oder neue schaffen kann im Rahmen von Transformationen mit neuer Industrie und neuer Technik. Dafür hat dann die Ukraine wenig Platz gefunden in diesem Abschluss, in diesem Statement, wobei es ja, glaube ich, schon noch eine Erklärung gab extra zur Ukraine. Da weißt du, glaube ich, auch mehr zu. Ich weiß vor allem, dass es ja ein zentrales Thema auf dem Gipfel war. Da kommen wir nämlich später auch einmal noch kurz drauf, weil Donald Trump ja diesen Friedensplan präsentiert hat und der Ukraine mehr oder minder ein Ultimatum bis jetzt von der Aufnahme gesehen diesen Donnerstag gegeben hat. um Thanksgiving in den USA, um zuzustimmen oder das abzulehnen. Und ja, das war alles bestimmtes Thema, obwohl die USA da nicht da waren. Im Anschluss an G20 hat nämlich dazu dann nochmal ein Treffen in Genf jetzt stattgefunden. Marco Rubio war zum Beispiel dann auch da. Aber in der Abschlusserklärung so richtig prominent, so wie wichtig wie dieses Thema und gerade dieses dieser Friedensplan in Anführungsstrichen war, hat dieses Thema erstaunlich wenig stattgefunden.
Ja, man hat es ja indirekt hauptsächlich erwähnt, indem man nochmal unterstrichen hat, dass nach der UN-Charta eben die Anwendung von Gewalt ausdrücklich verboten ist. Man hat aber auch nochmal angestoßen, dass man eine Reformierung des UN-Sicherheitsrates möchte, um da eben repräsentativer, effizienter auch sich aufstellen zu können. Genau, aber der G20-Gipfel ist eben auch immer eine gute Gelegenheit für eben noch bilaterale Treffen, für eben, dass man auch nochmal in kleinen Gruppen Sachen abstimmt. Und jetzt war es ja eben auch ganz praktisch, dass man gerade zusammen saß, als eben dieser in Anführungszeichen Friedensplan aus Washington da kam, wobei man sich da ja auch gar nicht sicher ist, kam der jetzt eigentlich aus Washington oder kam der direkt aus Moskau?
Es gab Senatoren, die haben nämlich diese Zweifel geäußert, ne? Und
genau.
Angeblich gab es nämlich ein Telefonat mit Rubio, also mit dem amerikanischen Außenminister Marco Rubio. Und da soll wohl, das auch soll es gelauten haben gegenüber diesen Senatoren, dass es quasi alles so Forderungen aus Moskau seien, die dann umgeschrieben wurden in diesen Friedensplan. Im Nachhinein dementiert jetzt Rubio das, als die Senatoren das öffentlich gemacht haben. Auch wenn man natürlich, wenn man inhaltlich drauf guckt, schon sehr stark die Vermutung haben kann, dass dem doch so ist. Ja? Und auch wenn das jetzt wieder von allen Seiten dementiert wird.
Ja, also selbst in den USA war man sich da nicht so ganz sicher, wo das jetzt eigentlich genau herkommt. Aber wo sich aber zumindest eben am Samstag relativ zügig die restlichen Staats- und Regierungschefs geeinigt haben, die Ukraine unterstützen, also von der Leyen, Carney, Macron, Takeuchi, Merz, Meloni etc., die haben am Samstag relativ zügig ein gemeinsames Statement rausgegeben und das war dann eine halbe Seite lang, halbe Seite mit kleiner Schriftgröße, wo sie eben aber auch nochmal betont haben, finden wir erstmal super, dass die USA sich weiterhin um Frieden bemühen. Und der 28-Punkte-Plan ist ja jetzt erstmal ein guter Entwurf, oder gut steht da nicht mal drin, aber es ist ein Entwurf. Das ist eine super Gelegenheit, um eben nochmal zu unterstreichen, dass wir weiterhin die Ukraine unterstützen. Also da wollte man wenig davon hören, dass das jetzt erstmal so in Stein gemeißelt wäre, sondern da auch jedem klar ist, das ist erstmal die Wunschliste von Wladimir Putin. Und insgesamt muss man auch sagen, das war irgendwie ein bisschen, das las sich ein bisschen komisch, dieses Papier. Also auch wenn man sich zum Beispiel anschaut, die USA sollen dann irgendwie als Friedenswächter da fungieren und quasi zwischen NATO und Russland.
Ja, genau, aber wichtig ist, wer der oberste Friedenshüter dann ja sein soll. Also soll ja ein Friedensrat zum Beispiel initiiert werden und wer dann Leiter dieses Friedensrat werden soll, das soll ja nicht irgendwer sein und das ist jemand, der sich ja schon öfters zum Beispiel mit Jesus Christus oder mit Gott verglichen hat. Das ist Donald Trump, der sich da als Vorsitzender dieses Friedensrates sieht.
Richtig.
Also entsprechenden Unterton hat dieses ganze Papier natürlich schon an
Absolut.
Sich.
Absolut, das war wahrscheinlich auch der einzige Punkt, den die Amerikaner da noch einverhandelt haben.
Genau.
Insgesamt muss man aber auch da sagen, da haben sich jetzt auch auf diesem G20-Gipfel eben halt auch zumindest alle darauf einigen können, dass man in das Abschlusskommuniqué schreibt, Gewalt ist nicht in Ordnung und das schreibt man ja schon da rein, eben mit Blick auf den Ukraine-Krieg.
Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben das ja dann gesagt, netter, also gute Idee. Man hat es dann erstmal als Entwurf selber gesehen. Und es, von europäischer Seite war schnell klar, dass das nicht der finale Plan sein kann, sondern es wurde dann als Entwurf, quasi als nette Geste der USA, man bemühe sich um Frieden, sehr schön, aber die Details, da wolle man dann ja doch nochmal drüber reden, und darauf konnte man sich erstaunlich schnell auch bei G20 natürlich einigen. Und genau, entsprechend hat es dann auch so halt diesen sehr unbestimmten, sehr generellen Ton in diesem Abschlussstatement gefunden, und deswegen nicht alles sehr speziell auf die Ukraine bezogen, sondern generell, ja, für natürlich in weiser Voraussicht, dass sowas auch wieder passieren kann, je nachdem, wie die Machtverhältnisse global sich gestalten. Aber dass man auf die Wahrung internationaler Rechte sieht, der internationalen Ordnung und des Völkerrechts, woran sich so viele gebunden haben, dass es um die Achtung dessen geht, darauf konnte sich G20 dann einigen. Natürlich auch sogar ja mit Vertretern von unter anderem China, mit dem stellvertretenden Präsidialamtsleiter von Putin, ja, den er geschickt hat, Maxim Oreschkin. Und dass man sich darauf einigen konnte, ist schon viel wert. Ob das dann natürlich eine Umsetzung findet, werden wir dann sehen, vor allem was jedes Land dann darunter versteht. Wir können aber ja mal darüber reden, wenn wir jetzt so, das war so dieses Unbestimmte, was steht denn eigentlich in diesem Friedensplan drin? Also außer, dass Donald Trump ja wahrscheinlich seinen, er hat ja schon 50 Kriege beendet, hat er mal gesagt, seinen 51. dann beendet. Was ist der Inhalt davon, von diesen 28 Punkten, die da auftauchen?
Ja, also gefordert wird im Grunde die vollständige Amnestie erstmal für alle am Krieg Beteiligten. Das zielt ja vor allem auf die russischen Kriegsverbrechen ab. Dann will man eine entmilitarisierte Zone schaffen, eben zwischen den russischen Gebieten und dem ukrainischen Territorium. Zum neuen russischen Territorium soll dann eben auch zählen eben die Krim, Donetsk und Luhansk, und damit sogar mehr Gebiete, als die Russen aktuell überhaupt halten. Das russische Geld, was aktuell eingefroren ist, das soll einfach wieder zurück an die Russen gehen. Da hat man ja auch lange überlegt, ob es nicht eigentlich zum Wiederaufbau der Ukraine verwendet werden sollte. Die Wiederintegration Russlands in die Weltwirtschaft und eben die vollständige Rückkehr auf die internationale Bühne. Keine NATO-Truppen in der Ukraine. Trotzdem soll der Ukraine gestattet werden, EU-Mitglied zu werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die ukrainischen Streitkräfte sollen natürlich reduziert werden auf 600.000. Aktuell haben die Ukrainer knapp 800.000 kämpfende Soldaten. Zwar sind damit schon Sicherheitsgarantien auch seitens der USA verbunden. Aber insgesamt muss man natürlich trotzdem sagen, erstmal ist es natürlich über die Köpfe der Ukrainer hinweg. Und noch dazu schenkt man im Grunde Putin ja alles, was er haben wollte, ohne in irgendeiner Art und Weise tatsächlich sicher gehen zu können, dass Putin nicht morgen weitermacht und das jetzt eben nur als eine Verschnaufpause sieht. Insbesondere da ja keine robusten Sicherheitsgarantien vor Ort implementiert werden.
Ja. Was ich ganz prekär fand, war, dass also diese Forderung auch die bisher besetzten Gebiete, also da geht es um Donetsk, Luhansk und die Krim natürlich, die ja schon seit 2014 von Russland besetzt gehalten wird, dass die einfach de facto als russisch anerkannt werden, weil das natürlich dann den Bruch internationalen Rechts, den man ja eigentlich vermeiden wollte, und das internationale Recht, was man hochgehalten hat jetzt in diesem Abschlussstatement der G20, das, was die US-Administration mit diesem Vorschlag ja im Endeffekt mit Füßen tritt, weil das heißt, lang genug Druck ausüben, lang genug militärisch ein anderes Land knechten, führt dann dazu, dass ich mit meiner Aggression durchkomme. Und deswegen hat dieses Papier vor allem wegen einzelner Punkte so einen fahlen Beigeschmack. Da geht es um solche Sachen. Ja, das sind ja gute Dinge dabei. Also, dass man der Ukraine weiterhin zum Beispiel die Mitgliedschaft in der EU ermöglicht und sie auch in der EU sieht, ist ein positives Signal, dass man sagt zum Beispiel, wenn Russland auch wieder Teile dieses Abkommens verletzt, gelten die Sicherheitsgarantien als null und nichtig. Auch richtig, also man bindet das Land schon daran. Die Frage ist halt immer nur, was sind dann die harten Grenzen? Ab wann gilt das Abkommen als verletzt, wann nicht? Und diese Amnestie für alle am Krieg Beteiligten, das fand ich, ist natürlich für die Ukraine vor allem wirklich Spott und Hohn. Ja, Zelensky hat gesagt, entweder würde man einen guten Verbündeten, also die USA, oder seine Würde verlieren. Das heißt, entweder verliert man die USA, wenn man das Abkommen nicht annimmt, oder man nimmt es an und da verliert man seine Würde, weil so viele Dinge drinstehen, die einfach dem Widerstandswillen, das Existenzrecht der Ukraine negieren, viele dieser Dinge einfach wirklich Spott und Hohn auf den Widerstand der Ukraine sind. Und das ist wirklich was sich Europa, glaube ich, auch in vielen definitiv nicht gefallen lassen sollte. Deswegen gab es ja jetzt ein G20 anschließenden Treffen noch in Genf, Sonntagabend mit Marco Rubio, Steve Witkoff, der Sondergesandte der USA, der vor allem ja damit Putin diese Sachen angeblich verhandelt haben soll. Und ja, also es wirkt alles ein bisschen unausgegoren. Ja. Es sind einige gute Vorschläge dabei, wo man sehen kann, ja, da steckt Potenzial hinter, aber alles wirklich nicht so wirklich mit Hand und Fuß, wie man so etwas durchsetzen will, wie das erreicht werden soll. Das ganze Abkommen soll ja auch erst gelten, sobald alles umgesetzt ist. Die Frage ist, wie lange dauert das? Also das alles zu machen, ja, Wahlen in der Ukraine abhalten innerhalb von 100 Tagen, was auch sowas ist von wegen, ja, Donald Trump hat ja Zelensky zwischenzeitlich auch mal als Diktator bezeichnet, ja, weil er keine Wahlen abgehalten hätte und solche Geschichten. Also dieses Papier wirkt auf der einen Seite, kommt mit einigen guten Vorschlägen daher, andererseits wirkt das so ein bisschen wirklich, wie es wahrscheinlich auch gewesen ist, dass man das über die Ukraine hinweg verhandelt hat, was immer die Prämisse der Europäer war, dass man, wenn es um die Ukraine an sich geht, immer mit der Ukraine selber redet. Und dass das eben nicht mit diesem Papier geschehen ist, merkt man wirklich direkt an den ersten Zeilen, wenn man das liest, weil man da wirklich nur Kopf schütteln kann bei manchen Dingen. Entsprechend empört waren, glaube ich, die Europäer auch. Ja, es gab Aussagen wie, das sei ein Diktatfrieden, ja, so informell im Hintergrund sein Wort wie Diktatfrieden und Kapitulation gefallen. Und wenn man dieses Papier liest, könnte man manchmal wirklich diesen Eindruck gewinnen, dass dem so sei, ja, dass die Sicherheit Europas, die Integrität, die Souveränität der Nationalstaaten hier eigentlich keine wirkliche Bedeutung, keine Rolle finden, sondern dass es einzig und allein darum geht, irgendwie diesen Krieg zu beenden, koste es, was es wolle, ja. Und dass das kein gutes Konzept sein kann, das hat zumindest Europa verstanden. Ich glaube, Donald Trump sieht das Ganze leider etwas anders.
Das scheint so zu sein, aber was Donald Trump heute so sieht, sieht er nicht zwangsläufig morgen noch genauso.
Das stimmt.
Zieht sich ja jetzt durch, gerade was das Thema Ukraine angeht. Also ich habe auch ein bisschen das Gefühl, wir haben da jetzt noch immer nicht gelernt, wie Trump da eigentlich so tickt, weil wir schrecken jedes Mal extrem auf, wenn sich irgendjemand aus der USA-Administration in irgendeine Richtung da äußert. Obwohl wir eigentlich genau wissen, morgen kann die Welt eigentlich schon wieder genau andersrum aussehen. Ja. Von daher bin ich da jetzt auch noch zurückhaltend mit irgendeiner Bewertung oder bin da jetzt eigentlich nicht unbedingt pessimistisch, dass wir das nicht noch in eine Richtung gelenkt kriegen, dass es auch im Interesse der Ukrainerinnen und Ukrainer geht. Ja, G20, da waren wir und wollen wir nochmal hin? Wir haben ja jetzt einmal darüber gesprochen, wie sich das Format etabliert hat, wie es jetzt in den letzten Jahren sich entwickelt hat, was dieses Mal passiert ist, was kommuniziert wurde. Wie sieht es denn in der Zukunft aus? Wir haben ja jetzt auf einmal die Situation, dass die USA bei diesem Gipfel gar nicht teilgenommen haben. Auch nur zur offiziellen Übergabe des Staffelstabs, nämlich im nächsten Jahr wäre eigentlich die USA mit der Ausrichtung dran, haben zur Übergabe jemanden geschickt, der dazu eigentlich ja nicht den richtigen Rang hat. Dementsprechend haben sich die Südafrikaner auch geweigert, da eine offizielle Übergabe an die USA vorzunehmen. Ja, wie ist da die Erwartungslage an das kommende Jahr?
Also diese symbolische Übergabe hat schon nicht stattgefunden ja dieses Jahr. Natürlich, wenn die USA nicht da sind, wie soll die Übergabe stattfinden? Quasi die Weitergabe des Staffelstabs, könnte man sagen. Viel weiß man nicht, wie genau es aussehen wird. Es gibt so ein paar Dinge, woran man skizzieren kann oder erahnen kann, dass G20 2026 ganz anders aussehen wird, als wir das an sich bisher kannten. Denn zum einen hat Trump und die US-Administration gesagt, dass sie jegliche Diskussion in diesem Format, die Dialoge, die dort stattfinden, natürlich diese vorbereitenden Gespräche vor allem, dieses jährliche Treffen soll stattfinden, aber diese vorbereitenden Gespräche, dass das alles zurückgeschraubt werden soll. Wir wissen, dass die US-Administration vom Multilateralismus nicht wirklich viel hält. Und das lässt uns schon erahnen, dass die G20-Erklärung wahrscheinlich oder inhaltlich nicht so viel bei rumkommen wird nächstes Jahr. Das ist zumindest jetzt so mein Bauchgefühl. Und das Zweite ist, wir wissen ja auch, Trump, ja, nutzt gerne Privatanwesen. Er hat natürlich schon angekündigt, ja, G20 wird nächstes Jahr wo stattfinden? Das Treffen der Staats- und Regierungschefs in Florida, wahrscheinlich auch unter anderem neben anderen Golf-Luxus-Resorts in Mar-a-Lago. Finde ich auch sehr skurril, das dann so zu machen, natürlich auf Privatanwesen. Man kennt Donald Trump, entsprechend sowas hätte man schon fast erwarten können. Es wird auf jeden Fall ganz anders, wie wir das bisher kannten. Ich glaube nicht, dass eine Abschlusserklärung bei rumkommen wird, weil entsprechend wenig vorbereitende Treffen stattgefunden haben werden und man sich mit Trump auf wirklich wenig Internationales wird einigen können. Vor allem, wenn man jetzt dieses Abschlussstatement daneben legt, da stehen so viele Dinge drin, die die USA definitiv nicht mitgetragen hätten. Deswegen ist es ja nur ein Statement gewesen und kein Abschlusskommuniqué, wie das sonst ist, weil man die Zustimmung dafür der USA gebraucht hätte. Aber dass da was Substanzielles nächstes bei Europa rumkommt, das wage ich zu bezweifeln. Ich weiß nicht, wie du das, siehst du das anders oder bist du da optimistischer
Ja,
als ich vielleicht?
also noch dazu sagen muss man ja, dass die gastgebende Nation ja jeweils auch die Agenda festsetzt. Und insofern haben die USA dann ja jetzt schon eine prädestinierte Stellung im kommenden Jahr, eben auch die Themen vorzugeben. Ja, ob da viel auf der Tagesordnung stehen wird, abgesehen von Golfen, ist jetzt schwer vorher zu sehen. Was ich aber ganz interessant fand, ist, dass ja jetzt auch im Abschlusskommuniqué oder ja, eben nicht Abschlusskommuniqué, sondern nur in der gemeinsamen Stellungnahme in diesem Jahr eben schon verwiesen wurde auf 2027, wenn es dann Richtung Großbritannien geht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also man macht da schon direkt den Sprung über die USA hinweg und scheint da auch gar nicht mit allzu viel zu rechnen. Ja, es wird auf jeden Fall trotzdem spannend bleiben, wie sich die USA da im kommenden Jahr positionieren werden, was sie da für Themen auf die Agenda setzen wollen. Ja, aber wie man ja auch in diesem Jahr schon gesehen hat, Multilateralismus ist da jetzt nicht unbedingt das Steckenpferd von Donald Trump. Deswegen bleibe ich da auch eher pessimistisch fürs kommende Jahr.
Ja, definitiv. Also da liegen wir nicht so weit entfernt von unseren Erwartungen, was nächstes Jahr angeht, G20. Vielleicht findet dann wieder eine Podcast-Folge auch zu G20 statt. Dann bin ich mal gespannt, worüber wir da reden werden. Über welchen Frieden, welcher Krieg dann beendet wird, mit einem
Ja,
Friedensplan.
wie gut ist denn dein Handicap?
Mein
Müssen
Handicap.
wir mal eine, ja, müssen wir mal eine Golffolge machen.
Ja, beim Golfen nehmen wir dann die nächste Folge auf. Bei nächste Folge zu G20, nächstes Jahr, Dezember, glaube ich, findet der statt. Es wird aber sehr kaltes Golfen, wenn wir das draußen machen. Na gut.
Gut.
Bevor wir jetzt zu Hoffnungen kommen und unserem Ausblick, gibt es noch drei Schätzfragen jetzt an dich.
Ein Traum.
Wobei zwei sind, es sind eigentlich alles sehr offene Fragen. Ich werde dir keine Antwortoption geben, sondern du musst wirklich schätzen.
Okay.
Die erste Frage hat einfach so was ein bisschen zu tun, um mal die Größe Südafrikas einzuschätzen. Was schätzt du verglichen mit Deutschland, quasi anderthalb Mal nur halb so groß, von der Fläche bezogen, ist Südafrika verglichen mit Deutschland?
Puh. Die klassische Maßeinheit für sowas wäre eigentlich das Saarland, oder? Wie viele Saarland?
Wie viele Saarländer passen in Südafrika rein? Ja, darauf habe ich auch keine
Ja,
Antwort,
ich
muss ich sagen.
sag mal, was sag ich? Puh. Zweieinhalb Mal.
Na, fast dreieinhalb Mal so groß.
Dreieinhalb Mal, ah, okay.
Also dreieinhalb
Ja.
Mal so groß von der Fläche her. Wirklich ein sehr großes Land, hat aber 60 Millionen Einwohner, nur knapp. Also deutlich geringere Bevölkerungsdichte. Das war so die erste Schätzfrage. Jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst. Ich weiß nicht, ob du weißt, was die offizielle Sprache oder die offizielle Amtssprache in Südafrika ist. Oder hast du einen Guess?
Müssen die nicht mehrere haben?
Hm.
Also, ja.
Da weiß jemand schon ein bisschen mehr Bescheid. Verdammt.
Ja, also Englisch auf jeden Fall müsste mit drin sein. Ist das korrekt?
Ja, ja,
Nicht?
ja,
Ja, doch,
doch.
ja, okay. Afrikaans. So,
Ja.
da bin ich jetzt mit meinem. So, das ist. Das ist jetzt auch ein bisschen peinlich, nur die Kolonialsprachen nennen zu können, aber nicht.
Ja.
Ja, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und zu wissen, welche afrikanischen Sprachen man da spricht. Es ist auf jeden Fall
Was schätzt du,
nicht
wie viele
Hausa
es
und nicht
sind?
Swahili. Wie viele? Ah, okay. Ja, Moment. Also mitten in Südafrika liegt ja auch nochmal Eswatini und Lesotho,
Ja.
diese beiden kleinen Zwergstaaten. Also es ist ja schon ein Land mit verschiedenen Ethnien. Ich schätze mal, es sind sechs offizielle Amtssprachen.
Ja, wenn du das Ganze mit zwei multiplizierst, sind zwölf. Also
Zwölf,
zwölf
zwölf.
Amtssprachen hat dieses Land.
Wow.
Englisch ist die Sprache, die vor allem für Wirtschaft, Politik und Medien und so benutzt wird. Und dann gibt es natürlich, wie du das Afrikaans erwähnt, ich kann die, glaube ich, gar nicht alle aussprechen. Sesotho, es gibt Tshivenda, Setswana, alle möglichen Sprachen in diesem Land. Also das ist wirklich reich. Und dass die auch noch alle offiziell als Amtssprachen anerkannt sind, stelle ich mir doch sehr kompliziert mitunter vor. Genau, 2023 wurde erst die südafrikanische Gebärdensprache als quasi, das ist jetzt die 12. Amtssprache, die offiziell anerkannt wurde, ja. War ich auch zumindest ein gutes Zeichen der Inklusion, dass von Gebärdensprache jetzt offizielle Amtssprache auch ist, zum Beispiel. Das finde ich eine ne nette Geste.
Ja.
Jetzt aber auch noch die dritte Schätzfrage.
Jawohl.
Hauptstadt von Südafrika. Was ist, schätzt, ist eigentlich eine Wissensfrage.
Das ist,
Das ist auch eine
Pretoria.
Fangfrage. Bitte?
Das, Pretoria, oder nicht?
Auch.
Auch. Ach,
Eine Hauptstadt wäre
wie
zu
viel?
wenig.
Wie viele sind es? 12, oder?
Mit jeder
Nein.
Amtssprache gab es eine neue Hauptstadt. Nee, drei.
Drei,
Aber
okay,
die, ja, aber
dann logge ich noch
die,
ein Johannesburg.
Nee.
Kapstadt?
Nee, ja, ist die zweite.
Okay, Kapstadt, Pretoria. Meine Güte. Nee, ich glaube, ich passe.
Also das dritte ist, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Bloemfontein.
Ah,
Dritte Stadt.
Bloemfontein.
Bloemfontein. Ach, ich kann es dir nicht
Bloemfontein
sagen. Bloemfontein.
würde ich mit meinem gesprochenen Niederländisch
Bloemfontein könnte gut
das
sein, ne?
aussprechen,
Ja.
ja.
Aufgrund der Kolonialgeschichte.
Okay, habe ich schon mal gehört, die Stadt, aber wäre ich jetzt auf jeden
Die
Fall nicht drauf gekommen,
Aufteilung
ja.
ist eigentlich ganz interessant. Man hätte natürlich alles in eine Stadt packen können, aber Exekutive, Judikative und Legislative sind natürlich drei Teile und deswegen hat man diese Gewaltenteilung, repräsentiert sich quasi in den Städten wieder. Also Kapstadt ist so gesetzgeberische Hauptstadt, also legislative Parlamentssitzungen finden 6 Monate im Jahr dort statt. Die anderen 6 Monate finden sie in Pretoria statt, das ist so die Verwaltungshauptstadt und Sitz der Exekutive. Die Regierung sitzt da. Und dann gibt es noch, losgelöst davon, in unserer Stadt Bloemfontein, gibt es die Judikative, das heißt, Oberste Gerichtshof und so sitzen dann da. Finde ich eigentlich auch sehr interessant, weil es das einzige Land ist
Spannendes
mit drei
Modell.
Hauptstädten weltweit.
Ja,
Aber
ja.
wirklich auch quasi wirklich räumlich Gewaltenteilung nochmal
Ja.
quasi symbolisiert. Habe ich so auch noch nicht gehört, also fand ich einen sehr interessanten Fakt.
Finde ich sehr interessant, ja. Mensch, wenn die Leute, die nie bis zum Ende hören, nur wüssten, dass der interessanteste Teil des Podcasts eigentlich immer am Ende kommt,
Ja,
das ist
dann
ja,
wären die Zuhörer- und
ja.
Abonnentenzahlen würden durch die Decke gehen.
Mindestens, ja. Okay, Ausblick, was stimmt dich hier so positiv gerade? Was kannst du da so für dich rausziehen?
Vor allem, dass Europa, europäische Staats- und Regierungschefs, Friedrich Merz auch in Personam, aber auch von der Leyen und andere Vertreter so ein bisschen ihre außenpolitische Rolle langsam finden. Denn die Abwesenheit der USA hat sie ja genötigt dazu, unabhängig von unserem eigentlich transatlantischen Bündnispartner und sicherlich weltweit einflussreichstem Land, hier eine Abschlusserklärung oder ein Konzept zu finden, was man denn gemeinsam mit allen anderen Staaten, die jetzt bei G20 dann vertreten waren, umsetzen möchte. Und ich glaube auch, dieses Bewusstsein dafür, dass wir unsere eigene außenpolitische Rolle finden müssen, hat die Abwesenheit der USA gestärkt, ja, weil das dazu geführt hat, dass auch Europa mitunter federführend wurde bei dem G20-Treffen, beziehungsweise seine Staats- und Regierungschefs. Und es hat uns ein bisschen genötigt, wahrscheinlich auch in eine unkomfortable Position geschubst, weil auf einmal große Erwartungen an das Treffen gerichtet wurden. Natürlich, was passiert, wenn die USA nicht dabei sind? Was werden sie beschließen? Und da wird natürlich auch explizit dann darauf geachtet, was macht Deutschland, Frankreich, Großbritannien, die EU als Gesamtes? Und da hat man doch enorm souverän agiert und ist souverän aufgetreten. Entsprechend dann auch noch mit so einem Abkommen zu seltenen Erden und Rohstoffen zwischen der EU und Südafrika nach Hause zu kehren, finde ich noch umso beeindruckender. Also ich glaube, die Abwesenheit, dieser Boykott der USA, hat uns nochmal so einen Schubser gegeben, dahin wahrzunehmen, dass wir einfach unabhängig agieren müssen, wenn es um unsere außenpolitischen Interessen geht. Und von daher bei allen Negativen ist das, glaube ich, so das Positive, was ich jetzt daraus mitnehmen würde, dass so langsam die EU eine außenpolitische Identität entwickelt und die dann auch nach außen wirklich vertritt. Aber was sagst du dazu? Was ist deine Hoffnung? Was nimmst du Positives jetzt aus diesen Tagen mit oder aus diesem Thema?
Ja, also aus den letzten Tagen nehme ich erstmal positiv mit, dass Friedrich Merz in Afrika niemanden beleidigt hat. Das ist ja auch erstmal ein Erfolg, den man verbuchen kann. Nein,
Set the bar low.
genau. Nein, seine verbalen Ausrutscher sind ja meistens eher innenpolitischer Natur. Das außenpolitisch
Es war ein
ist er ja
Ausrutscher
bisher immer
da.
ganz, ganz
Ja.
gut, ja, ganz, ganz gut durchgekommen. Nein, auch in Südafrika, es gab ja jetzt auch nochmal natürlich ein bilaterales Treffen mit Cyril Ramaphosa, also der Präsident von Südafrika und das scheint ja auch soweit positiv verlaufen zu sein, also dass man da auch gerade mit Südafrika nochmal stärker bilateral auch kooperieren möchte. Also zum Beispiel beim Thema ja duales Ausbildungssystem, das ist ja was man aus Deutschland sehr gut kennt, ne? Also Berufsschule und Praxis nebenbei, dass das so dual eben funktioniert. Das ist auch durchaus ein Exportmodell. Da helfen wir auch eben schon manchen Staaten dabei, das auch bei sich zu implementieren. Da gibt es zum Beispiel auch eine Kooperation zwischen Nordrhein-Westfalen und Ghana in dem Bereich. Ja. Und da gab es jetzt eben auch eine Übereinkunft zwischen Merz und Ramaphosa, da auch eben bilateral zwischen Deutschland und Südafrika, da eben beim Thema Ausbildung eben ja gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Und diese bilateralen Kooperationen, gerade auch im Bildungsbereich, das finde ich doch, ist was Positives, was man auf jeden Fall auch gerne mal in den Vordergrund rücken darf.
Definitiv, absolut. Ja. In diesen tristen Tagen findet man doch noch positive Ausblicke. Ist doch sehr schön und erfreulich.
Ja, wenn man tief genug gräbt, dann findet man, glaube ich, immer was, worauf man auch positiv blicken kann. Genau. Absolut. Damit haben wir's für heute. Wir haben heute den 24. November, wenn wir aufnehmen. Die Folge kommt wie immer raus am letzten Mittwoch, also am 26.11. Der nächste Mittwoch am Ende eines Monats wird allerdings der am Ende des Dezembers liegen, und zwar genau zwischen Weihnachten und Neujahr. Da machen wir natürlich auch eine kleine Weihnachtspause und kommen mit einer regulären Folge dann wieder zurück im Januar. Vielleicht gibt es eine Weihnachtsüberraschung. Ne, vielleicht, vielleicht kommt da was unterm Weihnachtsbaum noch von uns. Seid gespannt. Am besten abonnieren und sich dann benachrichtigen lassen.
Eine kleine Überraschung, die vielleicht auch mal was Neues ausprobiert. Und auf jeden Fall wird es lohnenswert sein, sich das anzuschauen, was da vielleicht unter dem Weihnachtsbaum quasi liegt, zum Ende des Jahres. Aber ansonsten wollen wir euch quasi über die Weihnachtszeit nicht mit einem weiteren politischen Thema über ein weiteres politisches Thema informieren, sondern hoffen, dass ihr eine schöne Weihnachtszeit auf jeden Fall schon mal habt. Und dann bleibt uns nur zu wünschen, vielen Dank fürs Zuhören, eine schöne Advents- und Weihnachtszeit, schon mal einen guten Rutsch und ja, dann hören wir uns spätestens im neuen Jahr wieder, wenn nicht, wie gesagt, bei dieser kleinen Überraschung, wo man einmal die Ohren um Weihnachten rum vielleicht spitzen sollte, dass da vielleicht noch was Neues kommt.
Ganz genau, dann genießt den Glühwein und bis dahin. Ciao.
Ciao.